du lieber Augustin, Augustin, Augustin.
Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin.
Ja, die Urzelle oder die Keimzelle der Augustin-Legende findet sich in der Tat an einer sehr ungewöhnlichen Stelle oder überraschenden Stelle.
Herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren. Clio auf die Ohren ist der Podcast des Historischen Seminars an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Ich bin Andreas Frings, ich bin Studienmanager am Historischen Seminar und ich bin für diesen Podcast verantwortlich. Die erste Staffel dieses Podcasts widmen wir einem Thema, das leider nicht an Aktualität verliert. Es geht um Pandemien und Epidemien in der Weltgeschichte. Was können wir im Gespräch über eine bestimmte historische Epidemie über die Welt zu dieser Zeit lernen, politisch, sozial, ökonomisch oder auch kulturell? Heute bohren wir rund um die Pest in Wien 1679 und wir erleben eine Premiere. Das historische Seminar singt. Wir werden gegen Ende des Podcasts ein bekanntes Kinderlied anstimmen, das viele vermutlich gar nicht mit der Pest in Verbindung bringen. Ein Hinweis noch, dieser Podcast wurde ursprünglich im ersten Pandemiewinter in einer MS Teams Audiokonferenz aufgenommen. Die Audioqualität hat etwas darunter gelitten. Das lässt sich nicht retten, die inhaltliche Qualität jedoch nicht. Begleiten Sie uns gerne bei dieser historischen Bohrung. Vorstellen möchte ich aber zunächst den Gesprächspartner, den ich für diesen Podcast eingeladen habe, konkret zu Wien, spricht heute mit uns der Frühneuzeithistoriker Matthias Schnettger. Matthias Schnettger hat von 1987 bis 1992 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster neuere und mittlere Geschichte und Politikwissenschaft studiert, wurde dann dort 1994 mit einer Arbeit über den Reichsdeputationstag 1655 bis 1663 promoviert, war dann schon einmal länger in Mainz, nämlich von 1995 bis 2006 am Institut für Europäische Geschichte und habilitierte sich 2004 in Frankfurt mit einer Studie über die Republik Genua und das Alte Reich vom 16. bis zum 18. Jahrhundert und damit im Grunde durch die gesamte frühe Neuzeit. Er ist seit vielen Jahren Mitherausgeber der etablierten Online-Zeitschriften Perform, Sehepunkte, Zeitenblicke. Und seit dem Wintersemester 2007-2008 leitet er den Arbeitsbereich Neuere Geschichte am Historischen Seminar der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Matthias, guten Tag.
Guten Tag, Andreas. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung.
Wir reden in diesem Podcast immer sehr selbstverständlich über Epidemien und Pandemien, über Seuchen. Diese Selbstverständlichkeit ist auch unserer eigenen Gegenwart geschuldet. Wenn wir mal einen Blick in die Zeit vor der Corona-Krise werfen, welche Rolle spielten Epidemien, Seuchen, Krankheiten in deinen eigenen Forschungen, die du vor 2019, 2020 betrieben hast?
Die tauchten auf, aber wenn dann eher so am Rande. Du hast ja erwähnt, dass ich mich intensiv mit Genua beschäftigt habe. Und da spielte in der Tat eine Pestepidemie eine große Rolle, die von 1655-56, als die Genueser Bevölkerung von etwa 80.000 auf gut 40.000 nahezu halbiert wurde. Und das gilt dann auch als eine wichtige Zäsur in der genuesischen Geschichte. Ich habe mich auch mit dem Mantuanischen Erbfolgekrieg beschäftigt und da verursachte auch die Pest mehr Todesopfer als die eigentlichen Kampfhandlungen. Ja, und ein anderes Arbeitsfeld von mir ist ja die Dynastiegeschichte und Pandemien betrafen auch die Herrscherhäuser. Das waren zwar nicht immer Pestepidemien, sondern auch andere Krankheiten, zum Beispiel die Blattern oder die schwarzen Pocken. Und die haben zeitweise im 18. Jahrhundert in den Herrscherhäusern in der Tat ziemlich zugeschlagen. Also so starb 1711 der französische Thronfolger, 1767 beinahe die berühmte Kaiserin Maria Theresia. Auch die Syphilis findet man immer mal wieder in den Herrscherhäusern. Vermutlich ist Kaiser Joseph I. daran erkrankt und hat auch seine Gemahlin damit angesteckt. Und man findet auch Krankheiten, die heute eher unter Kinderkrankheiten firmieren, die aber in der Frühneuzeit nicht selten einen tödlichen Verlauf hatten, zum Beispiel die Masern. Andere Krankheiten sind mir in meiner eigenen Forschung eher weniger vorgekommen. Solche Krankheiten, die häufig die armen Bevölkerungsschichten trafen, zum Beispiel der Typhus. Allerdings muss man von vornherein sagen, um welche Krankheit es sich tatsächlich handelte, kann man anhand der Quellen nicht immer sicher feststellen. Denn nicht überall, wo Pest draufsteht, ist dann auch Pest drin. Denn Pestilentia ist ja eine Chiffre für eine besonders schlimme Seuche, weil Pest ja die Seuche schlechthin war, beziehungsweise als die Seuche schlechthin galt.
Da würde ich gerne direkt dran anknüpfen. Ich habe in einem der vergangenen Podcasts mit Jan Kusper über die Moskauer Pestrevolte 1771 gesprochen. Und wenn man sich in der frühen Neuzeit umschaut, kann man den Eindruck gewinnen, dass das, was wir da Pest nennen oder was in den Quellen Pest genannt wird, gewissermaßen ja eine Universalepidemie der europäischen Geschichte ist. Also du hast von einer Chiffre gesprochen. Man trifft da immer wieder auf das, was wir da Pest nennen. Und das im Grunde seit der großen Pestwelle im 14. Jahrhundert. Da flackern immer wieder in Europa Pestwellen auf, oft in großen Städten, in ganzen Landstrichen. Im 17. Jahrhundert beispielsweise um 1625 im gesamten deutschsprachigen Raum, kurz danach in ganz Norditalien. Da starb innerhalb eines Jahres ein Drittel der Einwohner Venedigs, 1630 bis 31. Auf Genua bist du schon eingegangen. Im Dreißigjährigen Krieg kommt es zu Pestwellen, etwa in Dresden, dann nach dem Dreißigjährigen Krieg 1665, 66 in London und weiten Teilen Englands. Man könnte annehmen, dass die Frühneuzeitforschung an der Pest also kaum vorbeikommt. Trotzdem fehlt sie in manchen Überblicksdarstellungen. Inwiefern ist die Pest hier vielleicht auch ein Indikator für Aufmerksamkeitskonjunkturen in der historischen Frühneuzeitforschung?
Ja, ich würde deinen Eindruck teilen, dass Pest, dass Seuchen bislang kein echtes Schwerpunktthema der Frühneuzeitforschung in dem Sinne sind, dass es für Frühneuzeithistorikerinnen und Historiker gewissermaßen zum guten Ton gehören würde, sich auch tatsächlich mit Pest, mit Seuchen beschäftigt zu haben. Aber man kann in der Tat eine Konjunktur feststellen, also hin zu einer stärkeren Beschäftigung mit Seuchen, mit Krankheit. Das hat zu tun mit einer Wendung hin zu einer Sozial- und Alltagsgeschichte und dann auch zu einer Kulturgeschichte. Und da findet man dann in verschiedenen Forschungsfeldern tatsächlich auch Studien zu Pest, zu Seuchen. Vor allem seit den 1990er Jahren ist da einiges zu beobachten. Zum Beispiel da im Kontext der Forschungen zu Gesundheit und Krankheit sowie zur Körpergeschichte. Da geht es dann auch häufig um eine Sozialgeschichte von Krankheit und Gesundheit. Und da kommen natürlich dann auch die Seuchen ins Spiel. Beispielsweise auch im Standardwerk zu Krankheit und Gesundheit in der frühen Neuzeit von Robert Jütte kommen Seuchen vor. Ein anderer, der auf dem Feld aktiv ist, ist Martin Inges. Und bei beiden hat man auch recht enge Kooperation mit einer stärker naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizingeschichte. Seuchen sind auch ein Thema bei denjenigen, die sich mit frühneuzeitlichen Polizeiordnungen beschäftigen. Die nehmen auch Seuchen bei Menschen und bei Tieren in den Blick. Da muss ich vielleicht noch mal vorausschicken, dass wenn wir von Polizeiordnungen in der frühen Neuzeit sprechen, dass es dabei nicht nur um Ordnungspolizei wie im 21. Jahrhundert geht, sondern dieser frühneuzeitliche Polizeibegriff ist viel weiter. Das geht es um die gute Ordnung eines Gemeinwesens in einem sehr umfassenden Sinn. Und Polizeiordnungen sind Gesetze und Verordnungen, die dann den Anspruch erheben, eine gute Ordnung zu schützen oder wiederherzustellen. Und damit kommen selbstverständlich dann auch die Seuchen in den Blick, nämlich als potenzielle oder auch sehr präsente Bedrohungen dieser guten Ordnung. In den letzten Jahren finde ich dann besonders spannend und auch besonders präsent die Forschungen zu Wahrnehmungen, zu Deutungen und dann auch zu Bewältigungen von Seuchen. Besonders sprechend ist da vielleicht auch ein Titel eines Sammelbandes, der 2005 erschienen ist, Gottes Verhängnis und seine Strafe. Und damit ist eine ganz präsente, ja dominierende Deutung von Seuchen in der frühen Neuzeit schon genannt, eben die Seuche als Gottesstrafe. Wenn du danach fragst, ob die Pandemie auch schon oder die Beschäftigung mit der Pandemie auch Konjunkturen hat, da könnte man eine Ausstellung anführen, die in diesem Jahr stattgefunden hat. Nur hat diese Ausstellung schon begonnen, bevor wir von einer Pandemie etwas ahnen konnten, nämlich im September 2019. Diese Ausstellung Pest, eine Spurensuche hat in Herne stattgefunden. Die hat sich nicht nur mit der frühen Neuzeit beschäftigt, aber in großen Teilen eben auch der frühen Neuzeit gewidmet. Ja, und was es natürlich in großer Zahl gibt, sind Forschungen, die sich mit lokalen oder regionalen Seuchenereignissen beschäftigen. Denn es gibt eine ganze Reihe europäischer Städte, die eine große Pest oder eine große Seuche in ihrer Geschichte verortet haben, an die man sich erinnert, die vielleicht auch so zum kollektiven Gedächtnis dieser Stadt gehört, wie zum Beispiel eben die Pest von 1679 in Wien.
Was mich daran erinnert, dass eine meiner ersten Lehrveranstaltungen in meinem Geschichtsstudium bei Herrn Rödel stattgefunden hat, eben einem der wenigen Experten zur Pest und Bevölkerungsentwicklung in Mainz. Aber du hattest im Grunde den Bogen schon nach Wien geschlagen. Das ist das Thema des heutigen Podcasts, die Pestwelle 1679 in Wien. Und die beginnt offenbar im Spätherbst 1678 oder vielleicht später in der sogenannten Leopoldstadt, einer Vorstadt, und bricht dort aus und dringt ins Stadtinnere vor. Was wissen wir? Erst einmal rein deskriptiv, wie gut war zum Beispiel Wien auf die Pest vorbereitet, mit der man ja ohnehin irgendwann rechnen musste? Wie breitet sich diese Pest aus? Wie reagieren Obrigkeit und Stadtbevölkerung?
Ja, das versuche ich mal ganz grob in einigen Zügen zusammenzufassen. Du hast ganz richtig darauf hingewiesen, das ist nicht die erste Pest, die Wien heimgesucht hat. Also insofern ist Pest als solches für Wien nichts Neues. Aber es ist wohl eine Pest gewesen, die Wien heimgesucht hat nach einem relativ langen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten ohne eine Pestseuche in Wien. Und das hat wohl dazu beigetragen, dass die Zahl der Todesopfer besonders hoch war, weil nämlich in der Bevölkerung kaum noch Resistenzen vorhanden waren. Für die hohe Zahl der Todesopfer spielt aber auch eine Rolle, dass man zunächst einmal die Seuche sich hat praktisch ungehindert über Monate ausbreiten lassen. Das hing wohl damit zusammen, dass man zunächst einfach gar nicht zur Kenntnis nehmen wollte, dass es sich um die Pest handelte, weil man sich vor diesen einschneidenden Maßnahmen, die dann erforderlich wurden, gescheut hat. Der kaiserliche Leibarzt Sorbet hatte da zwar schon im Januar 1679 gewarnt, dass die Krankheit, die bis dahin nur so als hitziges Fieber, als hohes Fieber bekannt war, dass sich dabei wohl doch um die Pest müsste, und er hat zwar auch Unterstützung von Kollegen erhalten, aber er konnte sich mit seiner Auffassung nicht durchsetzen. Das konnte er erst im Sommer 1679, als die Todeszahlen so in die Höhe geschnellt sind, dass man die Pest praktisch nicht mehr ignorieren konnte. Und da kommt es dann wirklich zu sehr raschen und zu hektischen Maßnahmen. Die spektakulärste ist sicherlich, dass der Kaiser mit einem Großteil seines Hofstaats fluchtartig die Stadt verlässt und auch große Teile des hohen Adels fliehen. Im Prinzip fast jeder, der sich's leisten kann, versucht, aus der Stadt wegzukommen. Auch viele Amtsträger, die eigentlich vor Ort bleiben sollten, verlassen die Stadt. Dadurch kommt dann auch das öffentliche Leben teilweise zum Erliegen. Gerichte werden geschlossen, die Universität sowieso. Ebenfalls die Schulen. Wer zurückbleibt, sind vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten, also diejenigen, die sich eine Flucht nicht leisten können, aber auch einige Amtsträger, geistliche Ärzte, die Pflichtbewusstsein zeigen und dann vor Ort bleiben.
Wenn ich da vielleicht mal direkt nachfragen darf, diese Flucht oder das Verlassen der Stadt gehört ja zu typischen Erscheinungsformen von Pestwellen. Also das ist ja ein Motiv, das man beispielsweise vom berühmten Decamerone kennt. Und um mal eine Quelle zu zitieren, die jetzt direkt aus dieser Wiener Zeit 1679 stammt, sagt da zum Beispiel der katholische Geistliche Abraham Aclara Sancta: Auch von Christo, dem Heiland selbst, registrieren die Evangelisten, dass er der Hebräer feindliches Nachstellen zu meiden, sich etlich Mal habe in die Flucht begeben. Ist demnach keineswegs zu widersprechen, dass nicht heilsam sei, in der Pestzeit zu fliehen, ja absonderlich verratsam von den bewährtesten Medicis gehalten wird. Diesem Rat ist man zu Wien emsig nachgekommen und ist der Zeit nichts anders zu sehen gewesen, als dass viel Tausend dieser Residenzstadt den Rücken gewiesen. Das klingt ja eben nicht nur nach Flucht in Panik oder in Angst. Und jetzt mal konkret nachgefragt nach dem Kaiser mit seinem Hof. Leopold I. und sein Hof verlassen Wien. Sie fliehen über Mariazell bis nach Prag. Und im Grunde verbreiten sie auf diesem Weg die Pest eher noch weiter. Das wäre jetzt nun die Frage, ist das dann schiere Angst? Versucht man in Panik irgendwie vor dieser Krankheit zu fliehen? Oder hat das vielleicht auch noch andere Gründe? Gibt es zum Beispiel ein Gebot, den Hof handlungsfähig zu halten? Gibt es auch Rechtfertigungen dafür, dass man die Hauptstadt verlässt?
Ja, also dass der Hof die Stadt verlässt, ist sicherlich nicht besonders heroisch, aber du hast das ja schon angedeutet, durchaus rational. Und in der Tat hat nicht nur Abraham aus Sankta Clara diesen Ratschlag mit der Flucht parat, sondern das ist halt ein ganz alter Ratschlag bei Seuchen, bei der Pest. Also dass man weit fliehen soll und nicht so bald zurückkommen soll. Gab es ja letztens, also vor einigen Jahren sogar einen entsprechenden Krimi von Fred Vargas, der dieses Motiv aufgenommen hat. Im Prinzip ist letztlich die Distanzierung von den Krankheitserregern die beste und letztlich einzige wirklich erfolgversprechende Maßnahme. Und gerade für den Hof besaß die Flucht eine hohe Rationalität. Wir sind im Zeitalter des dynastischen Fürstenstaates. Der Herrscher, in diesem Fall Kaiser Leopold I., ist quasi das Zentrum des Staates. Es gilt dann auch, die Dynastie zu schützen. Wenn die Dynastie ausstirbt, kommt es zu großen Problemen. Man hat das später bei den spanischen Habsburgern erlebt, dann auch bei den österreichischen Habsburgern. Und gerade bei Leopold I. ist es um 1679 eine ziemlich prekäre Situation. Er ist in dritter Ehe verheiratet, hat gerade mal einen knapp einjährigen Sohn, der 1678 geboren ist. Und sonst gibt es keine männlichen Habsburger. Insofern ist es ganz rational, dass man eben den Kaiser und seine Familie in Sicherheit bringt. Und das Motiv, was du auch schon genannt hast, dass man eben nicht direkt von Wien nach Prag geht, sondern über Mariazell, hat hier tatsächlich auch noch eine erhebliche Bedeutung. Denn indem der Kaiser nach Mariazell geht und dort dann Fürbitte leistet, tut er eigentlich das Beste, was man zumindest nach theologischem Verständnis tun konnte. Er versucht, den Zorn Gottes von Wien, von seinen Untertanen abzuwenden. Dass tatsächlich hier die Pest auch verbreitet wurde durch den großen Hofstaat, das ist tatsächlich ein sehr kritischer Punkt. Und der Hofarzt, der bereits erwähnt worden ist, hat tatsächlich Leopold empfohlen, die Stadt zu verlassen, aber mit einer geringeren Begleitung. Dieser Empfehlung ist Leopold dann allerdings nur teilweise gefolgt.
Du hast eben schon angedeutet, dass einige Akteure ja doch in Wien bleiben. Es gibt Amtsträger, die in Wien bleiben sollen und die Stadt verlassen und dann auch nicht zurückkommen. Auch das hat das alles gegeben, aber eben auch Akteure, die in der Stadt bleiben und arbeiten. Also der geistliche Abraham aus Sankta Clara, den wir kurz genannt haben, den wir nochmal ansprechen. Du hast schon von Paul de Sorbet gesprochen. Es gab aber auch zum Beispiel den damals erst 27-jährigen Ferdinand Wilhelm Eusebius zu Schwarzenberg, von dem man sagt, dass er persönlich für die öffentliche Ordnung gesorgt haben soll. Man hat ihn Pestkönig genannt. Was trieb Einzelpersonen an, in einer solchen Krise vor Ort zu bleiben und tätig zu werden? Kann man das zum Beispiel an Schwarzenberg auch irgendwie erklären, dass der nicht weggeht?
Also er ist zunächst mal von Amts wegen in Wien, weil er der Kommission vorsteht, die Leopold eingesetzt hat zur Bekämpfung der Seuche. Also er steht praktisch an der Spitze der Wiener Ordnungskräfte. Also insofern erfüllt er seine Amtspflicht. Allerdings hat er einen Einsatz bewiesen, der über diese bloße Pflicht wohl hinausging. Er hat einen erheblichen Teil seiner großen finanziellen Mittel für karitative Zwecke eingesetzt. Damit hat er aber auch die Rollenerwartung an einen kaiserlichen Amtsträger erfüllt, denn solche Ämter waren häufig Zuschussgeschäfte. Die Fürsorge war aber auch nur ein Teil seiner Tätigkeit. Die andere Seite war dann doch eine sehr deutliche Strenge, mit der er dann auch für die Einhaltung von Quarantänebestimmungen gesorgt hat. Er ging auch mit äußerster Härte gegen Plünderer und Diebe vor. Man muss sich vorstellen, es stehen ja zahlreiche Häuser leer und sind unbewacht. Und auch gegen Korruption innerhalb der Pflegekräfte geht er sehr entschieden vor. Also, dass er aber dann als Pestkönig bekannt wurde, ist schon dann auch ein Zeichen der Wertschätzung. Da stimme ich dir zu. Man kann auch sagen, er hat in seinem Lebenslauf davon auch vielleicht profitiert. Vielleicht war seine Tätigkeit während der Pest auch so etwas wie ein Karrieresprungbrett. Nachdem er sich dann auch 1683 bei der Belagerung Wiens durch die Osmanen nochmal sehr verdient gemacht hat, macht er dann in den 1680er Jahren wirklich Karriere. Er wird in ziemlich jungen Jahren Obristhofmarschall. Er erhält das Goldene Vlies, also den vornehmsten habsburgischen Orden. Schließlich wird er dann auch Obristhofmeister der Kaiserin, stirbt dann allerdings relativ früh, bevor seine Karriere so in noch höhere Höhen voranschreiten kann.
Ins Auge fällt ja auch, dass es zur Bewältigung der Krise in Wien eine eigene geschriebene Pestordnung gab. Du hast eben schon angesprochen, dass das sozusagen nicht selten war, dass es in Polizeiordnungen auch um Krankheit, Gesundheit und Gesundheitsregime gehen konnte. In Wien gibt es nun eine solche Pestordnung. Jetzt denkt man naiv bei Pest aber gerade nicht an Ordnung, sondern eher an Unordnung. Menschen verlassen fluchtartig die Stadt. Darüber haben wir gesprochen. Andere bleiben in der Stadt und bereichern sich durch Plünderungen oder durch Wucher und Korruption. Und auf den Straßen liegen Leichname, die Tag für Tag weggeräumt werden müssen. Was genau soll da eine Ordnung regeln? Also ging es zum Beispiel, salopp gesagt, um die Aufrechterhaltung einer öffentlichen Ordnung im modernen Sinne? Oder ging es um eine sittliche Ordnung? Wer schreibt eigentlich eine solche Ordnung? Also wer darf eine solche Ordnung schreiben? Wer steckt dahinter? Auf welche Vorbilder kann man da zurückgreifen, wenn Wien ja schon längere Zeit selbst keine Pest mehr erlebt hatte? Und dann vielleicht auch mit einem Blick darauf, dass es sich ja erstmal um eine normative Setzung handelt. Wer setzt diese Ordnung eigentlich durch? Auf welches Personal konnte man dann in dieser Pestwelle zurückgreifen?
Ja, das ist ja ein ganzes Bündel von Fragen. Ich fange mal an mit dem Verfasser. Die Pestordnung von 1679 stammt eigentlich schon von 1665. Sie wurde damals verfasst von dem kaiserlichen Leibarzt Johann Wilhelm Managetta, einem wirklich sehr gelehrten Mann, der in seiner Pestordnung auch italienische Vorbilder verarbeitet hat. Man sieht es daran, dass er zum Beispiel auch mit Beispielen aus italienischen Städten häufig arbeitet. Für den Druck hat der Nachfolger von Managetta als kaiserlicher Leibarzt Paul Sorbet diese Ordnung wohl überarbeitet. Zumindest hat er ein Vorwort dazu verfasst, als diese Ordnung dann 1679 in den Druck geht. Also diese Ordnung hat dann im Druck etwa 180 Seiten. Das deutet schon darauf hin, dass es hier sich um eine ziemlich umfassende Ordnung handelt, die unterschiedliche Themen dann auch behandelt. Also es geht los bei den Ursachen der Pest, und zwar beginnend bei den göttlichen Ursachen, also Gottes Zorn beziehungsweise Prüfung durch Gott. Und dann kommen erst die irdischen, wenn man so will, medizinischen Ursachen, die man sich so gedacht hat. Genannt werden dann zum Beispiel Zauberei, mangelnde Hygiene, Gift, unsaubere Luft, also die sogenannten Miasmen, aber auch sowas wie Furcht und Einbildung. Dann werden die Krankheitszeichen ausgeführt. Es werden vorbeugende und heilende Maßnahmen angeführt. Manche von diesen Mitteln kann man vielleicht heute auch noch unterschreiben, wie Quarantäne und Hygiene. Anderes kommt einem eher abstrus oder auch gesundheitsgefährdend vor, wenn man an die allseits beliebten Aderlässe denkt. Auch bei den Mitteln spielt die seelische Gesundheit der Kranken eine erhebliche Rolle. Also man könnte also hier sagen, diese Pestordnung versucht hier wirklich einen recht umfassenden Ansatz. Es ist also nicht so, dass hier ein Mediziner gegen theologische Deutungen der Pest argumentiert, sondern er integriert sie quasi in diese Pestordnung, die von daher dann auch nicht nur Normen enthält, sondern im Prinzip wirklich eine Ordnung beschreibt und versucht dann wieder umzusetzen. Zuständig für die Umsetzung ist das sogenannte Concilium Sanitatis. Man kann sagen, also ein Rat für Sanitätsfragen. Der hat allerdings nur ziemlich unzureichende Mittel zur Verfügung. Gerade im Sommer 1679, als die Maßnahmen ins Werk gesetzt werden, fehlt es an allen Ecken und Enden bis hin zu den Karren, die zum Abtransport der Leichen eingesetzt werden sollen.
Ich würde von dort gerne mal zum Herrschaftsverständnis des 17. Jahrhunderts voranschreiten. Das ist ein Jahrhundert, in dem die Konzepte von legitimer Herrschaft, Vorstellungen von herrscherlichen Pflichten auch einem gewissen Wandel unterliegen. Das ist beispielsweise festgemacht worden am Frontispiz des berühmten Leviathan von Thomas Hobbes. Da sieht man in den ersten Auflagen unterhalb dieses sehr bekannten Motivs vom überlebensgroßen König auch eine weitgehend leere Stadt. die von Soldaten durchstreift wird und eben von Männern mit Schnabelmasken. Und das ist auch so interpretiert worden,
dass der Schutz der Gesamtbevölkerung
allmählich Schritt für Schritt und sicher nicht linear zu einer obrigkeitlichen Aufgabe wird. Und zuletzt hat Franz Maulshagen auch die These, dass die Pesterfahrung in Europa Anteil am Prozess moderner Staatsbildung hatte, als plausibel eingeschätzt. Wo steht in dieser Entwicklung das Haus Habsburg?
Ja, ich wäre für die Pest von 1679 eher zögerlich, das Haus Habsburg so an die vorderste Front des Fortschritts zu stellen. Insgesamt sind Seuchen bzw. ist die Seuchenbekämpfung im 17. Jahrhundert ein eher schwieriges Element von Herrschaftsverdichtung oder auch von Staatsbildung. Dem Anspruch nach sicherlich schon, also wie es dann auch beim Leviathan sichtbar gemacht wird, weil der frühneuzeitliche Staat ja mit seinen Ordnungen hier regulierend eingegriffen hat. Aber weil die Maßnahmen so unzureichend waren, macht der Staat hier keine besonders gute Figur. Wenn man also davon ausgeht, also dass zu den klassischen Rollen eines Herrschers neben der des gerechten Richters die des Beschützers gehört, kann eigentlich ein vormoderner Herrscher hier salopp gesprochen keinen Blumentopf gewinnen, zumindest wenn eine Seuche sich auf dem Höhepunkt befindet, weil eben gegen die Seuchen so gut wie kein Kraut gewachsen ist. Vielleicht gelingt das dann auch am besten, wenn dieser Herrscher sich dann als frommer Herrscher und als Fürbitter inszeniert. Das ändert sich dann aus meiner Warte, jetzt bezogen auf das Habsburgerreich, stärker dann im 18. Jahrhundert. Zum Beispiel, wenn Karl VI. 1728 dann an der Grenze zum Osmanischen Reich den sogenannten Cordon Sanitaire oder immerwährenden Pestcordon einrichtet. Der besteht ja immerhin bis 1873. Also hier eine vorbeugende, dauernde Quarantänemaßnahme hin zum Osmanischen Reich. Interessant ist auch, dass Karl VI. Bei der letzten Wiener Pest 1713 nicht die Stadt verlassen hat, also im Unterschied zu Leopold I. Ganz traditionell ist aber dann sein Gelöbnis für die Rettung Wiens, eine Kirche zu bauen. Das ist dann die spätere Karlskirche, die dem Pestheiligen Carlo Borromeo geweiht ist. Wirklich richtig aufgeklärt wird es dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ungewohnterweise kann man fast sagen, durch eine Herrscherin, die so gar nicht für Aufklärung steht, nämlich Kaiserin Maria Theresia. Da spielt eine persönliche Krankheitserfahrung eine Rolle. Wie ich schon gesagt habe, ist sie ja 1767 beinahe selbst an den Pocken gestorben, hat mehrere Familienmitglieder durch diese Krankheit verloren und setzt sich dann sehr für die Pockenimpfung ein. Und dann schließlich ihr Sohn, Josef II., der Reformer unter den Habsburger Kaisern, der treibt dann auch im Bereich des Gesundheitswesens etliche Reformen voran. Er gründet 1784 das Allgemeine Krankenhaus in Wien, später dann das Josephinum als eine chirurgische Akademie, um die Ärzteausbildung zu reformieren. Und das sind, wie gesagt, dann schon dezidiert aufgeklärte Maßnahmen, die mit der Situation 1679 dann eigentlich herzlich wenig zu tun haben.
Wir sind jetzt schon weit ins 18. Jahrhundert vorgedrungen und das gibt mir die Gelegenheit, ein bisschen schon mal vorauszublicken. Zum Beispiel hast du den Cordon Sanitaire gegenüber dem Osmanischen Reich angesprochen. Das werden wir nochmal aufgreifen in einem künftigen geplanten Podcast mit Barbara Henning, der dann dem Osmanischen Reich selbst gewidmet sein wird. Damit aber erstmal zurück in das Wien der Pestzeit. Wenn man heute nach Wien fährt als Tourist, dann gibt es einen sichtbaren, markanten Ort, an dem diese Pest noch zu finden ist. Das ist die berühmte Wiener Pestsäule. Solche Pestsäulen wurden in vielen Städten im süddeutschen österreichischen Raum und zwar auch nur in römisch-katholischen Herrschaftsgebieten aufgestellt. Oft wurden Pestheilige geehrt. Du hattest schon den Mailänder Bischof Karl Borromeus genannt, der sich in der Pestwelle 1585 ausgezeichnet hatte. Das ist der vielleicht berühmteste Pestheilige. Diese Wiener Pestsäule fällt jedoch ein wenig heraus. Zum einen wurde sie über Jahre hinweg immer wieder umgeplant, umgestaltet, bis sie ihre heutige Gestalt annahm. Und zum anderen spielte die herrscherliche Inszenierung und spielte auch der politische Kontext der Zeit eine vielleicht größere Rolle als bei anderen kleineren Pestsäulen. Was können wir aus der Analyse der Wiener Pestsäule lernen über das Selbstverständnis und die Deutungsangebote der Habsburger in dieser Zeit?
Ja, also ich vielen Dank für die Frage, denn ich glaube, mit dem Blick auf die Herrschaft hast du einen wichtigen Schlüssel zu dieser Wiener Pestsäule genannt. Denn ich würde diese Pestsäule, wie sie heute am Graben, also wirklich auf einem zentralen Platz in Wien steht, wirklich als ein Element der Herrschaftsrepräsentation deuten. Sie geht ja zurück, die Pestsäule, auf ein Gelöbnis Leopolds I. im Herbst 1679. Er hatte damals eine Pestsäule als eine Votivgabe gelobt, wenn Gott Wien vor der Pest retten würde. Du hast auch schon darauf hingewiesen, dass die Entstehungsgeschichte der Pestsäule sehr langwierig und komplex war. In der Tat ist die Pestsäule, die heute auf dem Platz am Graben steht, nicht die erste. Denn zunächst hatte die Wiener Bürgerschaft eine damals noch hölzerne Pestsäule in Auftrag gegeben, die im Juni 1680, also recht zeitnah, feierlich eingeweiht wurde, allerdings ohne die Präsenz des Kaisers. Und die genügte offenbar dann nicht den Ansprüchen, denn Leopold erneuerte 1682 sein Gelöbnis und ließ es nun durch eine neue, viel prächtigere Pestsäule umsetzen. Allerdings zieht sich der Bau dieser Säule sehr hin, unter anderem auch deswegen, weil die Arbeiten wegen der Belagerung Wiens durch die Osmanen 1683 unterbrochen werden müssen. Dann aber setzt Leopold im Grunde alles ein, was Rang und Namen hat. Man könnte hier zahlreiche bekannte Künstler nennen. Ich möchte mal nur herausgreifen den Theaterarchitekten Lodovico Bonaccini. Denn in der Tat ist das, was am Ende dabei rausgekommen ist, wirklich eine Art große Oper. Und diesmal erfolgt dann 1693 die Einweihung der Säule auch in Anwesenheit des Kaisers. Man könnte also sagen, diese kaiserliche Säule übernimmt den Platz der von der Bürgerschaft in Auftrag gegebenen, viel schlichteren Säule. Und auf diese Art und Weise wird die Erinnerung an die Pest so überformt, wie sich der Kaiser, wie sich der Hof das vorstellt. Und ähnlich wie Leopold I. sich dann später als Türkensieger feiern lässt, obwohl er 1683 bei der Belagerung aus Wien geflohen ist, lässt er sich gewissermaßen auch als Retter Wiens vor der Pest feiern. Nicht als Heiler, aber als Fürbitter, indem er vor der heiligen Dreifaltigkeit, also vor Gott, in tiefster Ergebenheit kniet und auf diese Art und Weise durch seine Demut und seine Fürbitte seine Untertanen rettet. Das würde ich jetzt nicht einfach als fromme Heuchelei bezeichnen, sondern das entspricht zu einem hohen Grade der sogenannten Pietas Austriaca, also einem sehr ausgeprägten Selbstverständnis der Habsburger als katholisch fromme Dynastie, die selbst und auch deren Länder Gott ihr Wohlergehen verdanken. Und bei diesen vielen frommen Habsburgern kann Leopold I. wohl als einer der allerfrömmsten gelten. Und diesen Gedanken der Ergebenheit gegenüber Gott und des Dankes gegenüber Gott für die Rettung der Länder und auch das wieder in den Schutz Gottes stellen von Dynastie und von Ländern und Untertanen, das lässt sich sehr gut an der Säule nachvollziehen und wird dann auch durch die Inschriften ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht.
Das heißt, in die Gestaltung dieser Pestsäule werden also auch politische Entwicklungen oder politische Botschaften aufgenommen, die wir selbst vielleicht auch gar nicht zwingend sofort mit der Pest verbinden. Also wir haben schon über den zeitlichen Zusammenhang mit der Abwehr der osmanischen Belagerung Wien 1683 gesprochen. Die Pest selbst war 1678 aus Richtung des Osmanischen Reiches nach Wien gelangt. Wir haben den Cordon Sanitaire angesprochen, der im 18. Jahrhundert aufgebaut wird, und zwar nicht in Richtung von, sagen wir mal, Preußen, sondern eben klar als Übergangsregion zum Osmanischen Reich. Findet hier sowas statt wie ein Zusammenwachsen von Krankheit, Krankheitsvorstellungen und Osmanischem Reich, also dem, was man zeitgenössisch vielleicht Türkengefahr nennt, was sowohl militärisch als auch gesundheitlich eine Gefährdung darstellt? Also fließt das in der Habsburger Vorstellungswelt vielleicht sogar partiell zusammen?
Partiell würde ich sagen, ja. Zunächst einmal gibt es ja diese zeitliche Koinzidenz dieser beiden großen Bedrohungen für Wien, 1679, 1683, gerade mal 4 Jahre liegen dazwischen, zwischen der existenziellen Bedrohung durch die Seuche und durch das osmanische Heer. Und auch in der Deutung gibt es ja durchaus Parallelen, sowohl die Seuche als auch die Türken in Anführungszeichen, um jetzt die zeitgenössische Diktion aufzugreifen, werden als Zuchtrute oder auch als die Prüfung Gottes wahrgenommen und verstanden. Und letztlich triumphiert der Kaiser über beide Gefahren und im Ende können dann sogar die beiden Krisen von 1679 und 1683 als eine Art Wendepunkt der Regierung hin zum Guten begriffen werden. Also durch diese Prüfungen, die Prüfung der Pest und die Prüfung der osmanischen Belagerung, wandelt sich dann alles hin zum Besseren. Als diese Krisen durchgestanden sind, geht es gewissermaßen aufwärts mit der Regierung Leopolds, eigentlich mit dem gesamten Habsburgerreich.
Diese Pestsäule, die kann man auch als Versuch deuten, sich wieder aufzurichten, neu anzufangen. Also als etwas, was man mit einem modernen Begriff vielleicht als Ausdruck gesellschaftlicher Resilienz verstehen könnte. Das heißt, wir haben es überstanden und können wieder nach vorne schauen. Und in diesem Zusammenhang fällt dann auf, dass es eben nicht nur solche obrigkeitlichen Versuche gab, sondern auch eine eher volkstümliche Traditionsbildung. Und an dieser Stelle kommen wir zu einem kleinen Experiment. Stellvertretend für diese Traditionsbildung möchten Matthias Schnettger und ich, das haben wir vorher abgesprochen, in diesem Podcast ein Experiment wagen, das erste im historischen Seminar der Universität Mainz über MS Teams gemeinsam gesungene Lied, gemeinsam heißt nacheinander, weil der Zeitversatz sonst nicht funktionieren würde. Wahrscheinlich ist das Lied bekannt, aber kaum in Bezug auf die Genese in der Wiener Pestwelle.
Ja, und die beiden Strophen, die wir jetzt singen, sind sicherlich auch weniger bekannt als die erste Strophe. O du lieber Augustin, 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 o du lieber Augustin, alles ist hin. Und selbst das reiche Wien hin ist wie Augustin, weint mit ihm in gleichen Sinn, alles ist hin.
O du lieber Augustin, 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 o du lieber Augustin, alles ist hin. Jeder Tag war ein Fest und was jetzt Pest gibt, Pest, nur ein groß Leichenfest, das ist der Rest. Der liebe Augustin entwickelt sich über die lange Dauer zu einem Prototypen eines Wiener Selbstverständnisses. Matthias, mit was für einer Figur haben wir es hier zu tun? Was hat das mit der Pest in Wien zu tun?
Ja, die Urzelle oder die Keimzelle der Augustin-Legende findet sich in der Tat an einer sehr ungewöhnlichen Stelle oder überraschenden Stelle, nämlich in der Pestordnung von Mandragetta, über die wir schon gesprochen haben, beziehungsweise möglicherweise ist das auch ein Nachtrag von Sorbet. Da wird über einige Scheintote berichtet, die versehentlich als Pesttote begraben worden sind. Und da taucht dann auch ein Sackpfeifer auf, der betrunken im Wirtshaus eingeschlafen sein soll. Und man hatte ihn dann für einen Pesttoten gehalten. Und schon als er im Massengrab sich befand, sei er dann erwacht und habe seine Sackpfeife gespielt, um seine mutmaßlichen Saufkumpane auch aufzuwecken. Und dabei handelte es sich dann um die echten Pesttoten. Die erwachten natürlich nicht, aber dafür erschreckten sich dann die Leichenträger, die mit der nächsten Fuhre Toter beim Massengrab ankamen, nun ihrerseits fast zu Tode. Also es ist ein rabenschwarzer Humor, der in dieser Geschichte zum Tragen kommt. Also von einem Augustin mit Namen ist bei Mandragetta nicht die Rede, noch nicht einmal davon, dass diese Episode sich tatsächlich auch in Wien ereignet hat. Endgültig dann mit Wien verbunden und auch so richtig populär wird die Augustin-Geschichte dann über einige Zwischenstufen dann in der Wiener Stadtgeschichte Alt und Neues Wien von Matthias Fuhrmann, die 1738 erschienen ist und eine sehr weite Verbreitung erfuhr. Das Lied vom lieben Augustin ist allerdings erst am Ende des 18. Jahrhunderts nachweisbar. Es kommt vielleicht auch gar nicht aus Wien ursprünglich, sondern aus Böhmen. Das weiß man nicht ganz genau. Und zusammengefügt werden Lied und diese Story vom Augustin, vom Scheintoten Augustin erst im 19. Jahrhundert. Hier ist der Lokalhistoriker Moritz Bermann zu nennen. Der macht dann sogar einen Volkssänger Augustin Marx ausfindig, der 1705 in Wien verstarb und den er dann meint, ganz klar mit dem lieben Augustin identifizieren zu können. Quellenkritisch ist das natürlich alles höchst bedenklich. Und von daher ist der Augustin für uns Historikerinnen und Historiker vielleicht weniger als historische Tatsache interessant, sondern als Beispiel dafür, wie sich aus Fragmenten so etwas wie ein Wiener Erinnerungsort oder identitätsstiftendes Merkmal entwickelt, das ja sogar dann mit einem Denkmal gewürdigt worden ist. Ich würde so diese ursprüngliche Augustin-Legende so als ein Resilienzphänomen deuten, so wie du das ja auch schon angedeutet hast, als eine Möglichkeit gewissermaßen das Schreckliche wegzulachen. Was dann im 19. Jahrhundert daraus gemacht wird, ist dann wohl eher unter dem Einfluss des Selbstbildes eines morbiden, dem Tode zugewandten oder so mit dem Tode kokettierenden Wien zu verorten.
Unsere ersten Kenntnisse von diesem Sackpfeifer Augustin, die gehen ja nicht nur auf die Pestordnung zurück, wo wir den Namen beispielsweise nicht finden, sondern wir landen fast zwingend auch bei einer sehr wichtigen, sehr berühmten Quelle zur Pestwelle selbst, nämlich bei dem eingangs auch schon genannten Geistlichen Abraham a Sancta Clara, einem Barfüßer Augustiner, der mit Merx Wien eine opulente Predigt zur Deutung der Wiener Pestwelle verfasst hat. Abraham a Sancta Clara war Zeuge der Pest in der Stadt und er hat seine ganz eigene Interpretation dessen entwickelt, was da passiert. Wie erklärte er seinen Zeitgenossen diese Epidemie?
Im Grunde ist es so, dass er die theologische Deutung anbietet, die allgemein von Theologen des 17. Jahrhunderts für Seuchen angeboten wird, nämlich die Seuche als Strafe oder auch als Prüfung Gottes. Er stellt aber ganz klar die Seuche als Strafe für die Sünden Wiens in den Vordergrund. Er malt das in den schrecklichsten Farben aus. Er schildert dramatische Szenen von Kindern, die der toten Mutter an der Brust hängen. Er schildert die Scharen von Pestweisen, die dann auch großenteils selbst bald der Seuche zum Opfer fallen werden und liefert damit Szenen, die, obwohl er Zeitzeuge ist, nicht unbedingt authentisch sein müssen. Die besitzen nämlich vielfach doch dann topischen Charakter und man findet sie bei Berichten über viele Epidemien. Und diese Berichte, diese Szenen haben vor allem die Funktion, das Publikum emotional anzusprechen und aufzurütteln. Also diese Schrift Merx Wien hat gewissermaßen Elemente von einem Totentanz. Also es werden alle möglichen Stände, Bevölkerungsgruppen aufgezählt, die an der Pest gestorben sind, also Vertreter aus allen Ständen und Bevölkerungsgruppen. Also es wird verdeutlicht, dieser Tod kann jeden und jede ereilen. Und wie gesagt, bietet dann Abraham a Sancta Clara diese christliche Deutung an. Gott straft die sündigen Wienerinnen und Wiener für ihre Sünden. Und damit ist dann letztlich dieses Werk ein Appell, das sündige Leben aufzugeben. Und zum Zweiten aber auch eine Mahnung, sich auf ein christliches Sterben vorzubereiten, weil es ja schließlich jeden und jede treffen kann. Abraham a Sancta Clara ist auch bekannt, berühmt-berüchtigt, kann man sagen, für seine extrem judenfeindlichen Äußerungen, die dann teilweise durchaus den Charakter auch von Hetzpredigt angenommen haben. Solche antijüdischen Passagen findet man auch in Merx Wien. Allerdings stehen die hier nicht im Vordergrund. Es dominiert die Sicht, die Pest als Strafe Gottes.
Und damit zur krönenden Abschlussfrage, die gewissermaßen über dem ganzen Podcast-Projekt steht. Wir hoffen ja gerne, dass unsere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit auch einen Beitrag dazu leistet, dass wir Herausforderungen unserer eigenen Gegenwart besser meistern können. Wie sieht das aus der Perspektive der Pestwelle in Wien aus? Macht uns dieses historische Gespräch widerstandsfähiger in unserer eigenen Situation? Hilft es uns, mit erhobenem Kopf aus dieser Krise herauszukommen?
Ja, ich bin bei solchen Aktualisierungen immer ziemlich zögerlich. Aber vielleicht kann man tatsächlich sagen, wenn man die Wiener Pest von 1679 so als Reflexionshintergrund nimmt, können da einige Gedanken raus erwachsen. Vielleicht dann auch in der Tat, wie du es gerade angedeutet hast, im Sinne einer Ermutigung. Nach der Pest hat sich Wien eigentlich relativ rasch erholt und stabilisiert. Das hilft denen wenig, die durch die Pandemie Verluste erlitten haben. Aber gesamtgesellschaftlich ist vielleicht doch eine Perspektive, dass jede Seuche auch überwunden worden ist und dass dann oft eine ziemlich rasche Erholung kam, die man sich, als man mitten in der Seuche drin steckte, so fast gar nicht vorstellen konnte. Vielleicht ist auch noch ein anderer Gesichtspunkt der, dass man aus dem 20. Jahrhundert heraus nicht gar zu hochmütig auf die so abergläubischen und unwissenden Menschen der Vormoderne herabschauen sollte. Man kann, wenn man an einige Protagonisten denkt, vielleicht schon sagen, dass sie sich mit ihrem Kenntnisstand und ihren Mitteln und auch vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und Prägungen bemüht haben, der Seuche zu begegnen. Manches, was damals versucht worden ist, zum Beispiel die Hygienemaßnahmen, würde man wohl heute auch als sinnvoll unterschreiben. Anderes wieder, wie die Sorge um das seelische Wohl der Kranken, wirkt auf den ersten Blick fremd, vielleicht aber auch nur auf den ersten Blick. Vielleicht könnte man das auf den zweiten Blick auch als eine Art ganzheitlichen Ansatz zur Überwindung der Krankheit betrachten, der eben dann auch die Psyche der Kranken mit im Blick hat. Anderes ist abstrus und bleibt abstrus, so Heilungsversuche durch Amulette und dergleichen. Aber letztlich ist das auch nicht abstruser als das, was manche Verschwörungstheoretiker heute verbreiten.
Vielen Dank, Matthias, für die Zeit, die du uns gewidmet hast und auch die immense Arbeit, uns dieses Wien des Jahres 1679 näher zu bringen. Das war der Podcast über die Pest in Wien. Wir hoffen, dass auch das dazu beiträgt, sich auch geschichtswissenschaftlich in dieser Zeit mit solchen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss.